Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Christoph Schäfer, guten Morgen. Das Coronavirus legt das öffentliche Leben in Italien lahm. Wie empfindlich das Virus Politik und Wirtschaft trifft, dazu gleich mehr. Außerdem, der industriell geprägte Norden in Frankreich erlebt mancherorts eine digitale und ökologische Wende. Und die Niederlande haben ein Tempolimit auf ihren Autobahnen eingeführt. In Europa ist Italien das Land, welches derzeit am schwersten vom Coronavirus betroffen ist. Das öffentliche Leben liegt lahm. Seitdem Ministerpräsident Giuseppe Conte weitere drastische Schutzmaßnahmen angekündigt hat, sind die meisten Geschäfte geschlossen, nur Lebensmittelläden und Apotheken bleiben geöffnet. Das gilt erstmal für die nächsten Wochen. Das Virus schwächt allerdings auch die italienische Politik und Wirtschaft. Wie sehr? Darüber spreche ich jetzt mit Roman Marun. Er ist Politologe und arbeitet am Goethe-Institut in Süditalien, in Palermo. Herr Marun, wie arbeitsfähig ist der politische Betrieb überhaupt gerade in Italien?
Nee, der zeigt sich also als recht gut arbeitsfähig. Es gibt Debatten in beiden Parlamentskammern, nachdem dort auch schon Ansteckungen wohl passiert sind, dass man jetzt eher auf Homeoffice übergeht und dass man vielleicht Online-Abstimmungen irgendwie zulässt. Das ist ein Detail. Einige Politiker, gerade auch in den Regionalregierungen, waren schon positiv getestet auf den Coronavirus, die sich dann eigentlich in Autoisolation begeben haben. Also das sind sehr pragmatische Lösungen, wie sie auch allgemein in der Verwaltung getroffen werden. Die Regierung ist arbeitsfähig und ihr obliegt eigentlich auch das Management in dieser Krise, wobei auch viele Fragen auftauchen, ob eine Dezentralisierung zum Beispiel des Gesundheitssystems in den letzten Jahren wirklich sinnvoll war.
Inwiefern?
Ja, die Regionalregierungen haben große Kompetenzen, was die Gesundheitspolitik betrifft und was auch das Management des Gesundheitssystems betrifft. Das ist ein Thema, das vielleicht erstmal im Süden in den letzten Jahren auch größer geworden ist, weil man einfach sagt, dass die Standards im Süden schlechter sind als im Norden. Aber offensichtlich das Thema, dass jetzt der Coronavirus so stark in der Lombardei durchgeschlagen ist, zeigt auch, dass unter Umständen die Region allein mit dieser Situation nicht klarkommt. Es ist auch so, dass andere Regionen bzw. der Nationalstaat mit auch den italienischen Streitkräften dort sehr stark unter die Arme greift, weil die Fallzahlen eben wirklich in der Lombardei extrem hoch sind.
Herr Marun, Sie haben eben schon erwähnt, das Krisenmanagement liegt derzeit bei der Regierung. Wie bewerten Sie dieses Krisenmanagement denn?
Oh, das ist sehr gut. Also gerade Ministerpräsident Conte war ja jetzt nicht so wohl gelitten, gerade nach dem Regierungswechsel im August. Er war ja auch der Ministerpräsident, der die Lega in seiner Regierung hatte und letztendlich durch seine politische Funktion doch auch sehr viele kritische Situationen der Lega, gerade ihres Ministers Salvini, gedeckt hat. Jetzt gewinnt er unglaublich an Profil. Als mehr oder weniger parteiunabhängiger Ministerpräsident kann er sich wohl in dieser Situation und auch durch seine persönliche Stärke irgendwie sehr stark profilieren, dass er wohl über sehr große Glaubwürdigkeit in dieser pragmatischen Frage verfügt. Also bis jetzt ist großes Vertrauen auch der italienischen Bevölkerung da. Gerade die letzten Regelungen, die er doch auch sanktioniert sind mit Justizstrafen im Zweifelsfall, werden weitgehend im Land sehr streng befolgt.
Also halten wir fest, die italienische Politik bleibt arbeitsfähig. Sprechen wir über die Wirtschaft des Landes, weil viele Geschäfte erstmal geschlossen bleiben müssen, hat Ministerpräsident Conte zum Ausgleich ein Hilfspaket für Unternehmen und Familien in Höhe von 25 Milliarden Euro angekündigt. Reicht das, um die italienische Wirtschaft krisenresistent zu machen?
Das wird definitiv nicht reichen. Auch internationale Organisationen sehen eigentlich eine Rezession für Italien dieses Jahr vor Ausgründen des Coronavirus. Die Geschäfte sind zu, viele Dienstleistungen sind zu. Italien ist sehr stark auch orientiert auf Dienstleistungen. Das ist Geld, was fehlen wird, was den Menschen selber fehlen wird. Viele Angestellte werden in Kurzarbeit geschickt, beziehungsweise auch in eine Form der kurzen, nicht absehbaren Arbeitslosigkeit. Also ich glaube, seriös kann man das überhaupt nicht beurteilen, wie groß die Schäden sind, dass man jetzt eine Soforthilfe einführt, gerade für die Familien, die sich um ihre Kinder zum Beispiel teilweise kümmern muss, ist sinnvoll. Dass man ein bisschen Geld in die italienische Wirtschaft jetzt reinpumpt, ist sicherlich nicht unvernünftig. Die Frage ist bloß, wie man das gerade ausgeben kann, nachdem nur noch die Lebensmittelgeschäfte geöffnet sind.
Mit der Wirtschaft hängt auch das italienische Finanzsystem zusammen. Inwiefern könnte Italien in eine Bankenkrise rutschen, ähnlich wie Griechenland vor einigen Jahren?
Na, das ist eine alte Diskussion, die man immer wieder hatte, und die Italiener, gerade in Regionen, die jetzt wirtschaftlich ähnlich schlecht aufgestellt sind, wie Griechenland selber es damals war, haben natürlich darüber geschielt. Andererseits lässt sich definitiv auch die Sache sagen, dass Italien zu groß ist, um zu scheitern in der Europäischen Union, auch im Stabilitätspakt. Ich gehe davon aus, auch wenn die letzte Entscheidung der Europäischen Zentralbank jetzt noch nicht in diese Richtung ging, dass die europäischen Institutionen Italien da unterstützen werden, gerade nachdem Italien jetzt kein Einzelfall mehr mit diesem Coronavirus-Epidemie ist.
Sagt der Politikwissenschaftler Roman Marun zur derzeitigen Lage der italienischen Politik und Wirtschaft. Vielen Dank nach Palermo. Trotz des Coronavirus findet am Sonntag in Frankreich landesweit die erste Runde der Kommunalwahlen statt.
Aber es wird darauf ankommen, Abwehrregeln gegen das Virus und Hygieneempfehlungen strikt einzuhalten.
So der französische Präsident Emmanuel Macron gestern Abend in seiner Ansprache an das Land. Die Kommunalwahlen dürften für abgehängte Regionen, wie im Norden Frankreichs, mit dem Wunsch nach Perspektive verbunden sein, etwa in der Stadt Formy, ein ehemaliges Industriezentrum nahe der belgischen Grenze. Heute ist in Formy etwa jeder dritte Bewohner seit mehreren Jahren arbeitslos. Das Rathaus der Stadt versucht sich derweil selbst an einer Perspektive für seine Bürger mit einem ökologischen und digitalen Aufbruch. Bettina Kaps berichtet.
Auf einem Parkplatz zwischen Frittenbude, Stadttheater und Mediathek steht ein Fertigbau aus grauem Holz. Le Labo verkündet das Schild neben dem Eingang. Das Labor, digitales Herz von Formy. Die Fenster sind eng vergittert, aber die Tür ist tagsüber und auch an manchen Abenden einladend geöffnet. Innen sind etwa 20 Hightech-Maschinen aufgestellt. 3D-Drucker, 3D-Scanner, digitale Stickmaschinen, Fräsen. Dylan, ein junger Mann mit Haartolle und Nickelbrille, sitzt neben einer älteren Frau und erklärt ihr den Laserschnitt. Sein Kollege Malcolm, er trägt Piercing und einen Pulli im Gotikstil, hilft einem Schüler beim 3D-Drucken. Das Rathaus hat die Anfang 20-Jährigen als Begleiter für digitale Technik angestellt.
Wir wollen Hürden beseitigen und die Leute hereinlocken, egal welches Niveau sie haben. Das Labor steht Anfängern, die keine Maus bedienen können, genauso offen wie Profis. Wir helfen den Leuten, Schritt für Schritt voranzukommen.
Sogar eine Firma hat die 3D-Technik bei uns entdeckt. Ein Hersteller von Zahnprothesen. Er hat sich inzwischen selbst ausgerüstet. Sich fortbilden und eine zeitgemäße Arbeit finden. Das ist jetzt auch hier auf dem Land möglich.
Einmal pro Monat veranstalten Dylan und Malcolm ein Reparaturcafé. Dabei lernen die Teilnehmer, ihre defekten Mikrowellen, Bügeleisen oder Rasenmäher zu reparieren.
Letztes Jahr haben wir den Leuten geholfen, rund 15.000 Euro einzusparen und 500 Kilo Müll zu vermeiden. Unser Atelier ist immer voll. Wir haben nur 10 Plätze. Interessenten müssen sich deshalb frühzeitig einschreiben. Bei 3 von 4 Objekten bekommen wir es hin.
Eine Frau blickt vom Computer auf und nickt. Sylvie erzählt, dass sie hier kürzlich ihren Elektrokocher instand setzen konnte. Jetzt übt sie Programmieren und 3D-Zeichnen. Die ehemalige Sekretärin ist seit mehreren Jahren arbeitslos, so wie jeder dritte Einwohner von Fourmi. Die Arbeitslosenrate beträgt 31%. Von den jungen Menschen unter 24 ist sogar jeder zweite ohne Job.
Um ehrlich zu sein, im Moment suche ich nicht richtig nach Arbeit. Ich habe eine schwere Zeit hinter mir. Deshalb ist dieser Ort hier so gut für mich. Er lockt mich aus dem Haus. Ich mag die Atmosphäre. Hier kann ich Fragen stellen. Wir unterhalten uns.
An diesem Vormittag gab es im Labo auch ein kleines Bürgertreffen. Eine Spezialistin für Solidarwirtschaft hat über die Energiewende gesprochen. Sie heißt Marie Enneron und arbeitet für das Rathaus der Stadt.
Wir drücken auf einen Knopf und der Strom ist da. Aber um unabhängig zu sein, sollten wir unsere Energie demnächst selbst produzieren. Ich habe die Leute gefragt, wie und wo wollt ihr Strom einsparen? Sollen wir Strom produzieren? Wollt ihr euch daran beteiligen?
Die kleine Stadt und ihre Bewohner geben jährlich 23 Millionen Euro für Energie aus. Mehr als jeder dritte Haushalt leidet unter Energiearmut. Die Betroffenen können Strom und Heizung nicht mehr bezahlen. Um das und vieles mehr zu ändern, ist Enneron von der Regionalhauptstadt Lille in das abgeschiedene Fourmi gezogen. Sie wolle ihr Leben einer Sache widmen, die ihr am Herzen liegt, sagt die 40-Jährige. Marie Enneron hat früher in einer Bank gearbeitet, aber der Beruf füllte sie nicht aus. Sie studierte noch einmal, spezialisierte sich auf Digitalisierung im Lokalen. Vor 4 Jahren hat der konservative Bürgermeister von Fourmi die energische Frau als Projektleiterin ins Rathaus geholt.
Wir hier in Fourmi sind die erste Stadt mit einer Abteilung speziell für die dritte industrielle Revolution. Wir stützen uns auf die Forschungen von Jeremy Rifkin. Der US-amerikanische Wirtschaftswissenschaftler ist sogar in unsere Stadt gekommen. Wir fördern alternative Energien und digitale Technik. Dabei versuchen wir, horizontal mit der Bevölkerung zu arbeiten. Wir wollen uns auf die kollektive Intelligenz stützen.
Schon jetzt bietet das Rathaus Beratungen zum Energiesparen an. Auf 2 Schuldächern werden dieser Tage Sonnenkollektoren installiert. 67 Bürger haben sich an der Finanzierung beteiligt. Und auf einer Industriebrache ist der Bau eines Ökoviertels geplant. Das Labo, die Nutzung der Hightech-Maschinen und das Reparaturcafé, all das ist gratis, finanziert von Stadt, Staat und Region.
Oh ja, das ist ein großes Budget. Die Betriebskosten betragen 100.000 Euro pro Jahr. Wir haben 250.000 Euro investiert. Und dieses Jahr müssen wir wahrscheinlich weitere 80.000 Euro beisteuern. Das ist wirklich eine Kraftanstrengung.
Aber Marie Enneron ist überzeugt, all dies diene als Initialzündung für den Aufschwung der Stadt.
Fourmi war lange Zeit wie gelähmt. Die Medien sprachen nur von der hohen Arbeitslosigkeit oder dass hier Minderjährige oft schon Mütter werden. Unsere Projekte haben das Image der Stadt verbessert, bei den Einwohnern selbst und nach außen. Wir haben etwas angestoßen und stellen fest, die Leute machen mit.
Der Fertigbau neben der Frittenbude ist nur als Provisorium gedacht. Das Labo soll sich demnächst in einem neuen Gebäude auf einer Fläche von 2000 Quadratmetern ausbreiten. Das Rathaus hat gerade die Baugenehmigung beantragt.
Bettina Kaps war für uns in Fourmi unterwegs. Ihre gesamte Reportagereihe zur Wende in Nordfrankreichs ehemaligen Kohlerevier können Sie morgen hören in den Gesichter Europas um 11.05 Uhr hier im Deutschlandfunk. An niederländischen Autobahnen werden derzeit Schilder aufgestellt mit dem Hinweis Tempolimit 100. Ab Montagmorgen gilt die Geschwindigkeitsbegrenzung landesweit auf Autobahnen, zumindest tagsüber von 6 bis 19 Uhr. Außerhalb dieses Zeitraums gelten die bisherigen Tempolimits, also 120 und 130 Stundenkilometer. Mehr zu den Hintergründen und Reaktionen auf die neue Geschwindigkeitsbegrenzung in den Niederlanden hat Kerstin Schweighöfer.
Deutschland staat ook in de wereld en die mogen gewoon 200 rijden.
In Deutschland dürfen alle Tempo 200 fahren und wir sollen noch mehr auf die Bremse drücken. Das ist doch seltsam.
Het is een beetje krom.
Interessiert mich aber nichts.
Mich interessiert das nicht. Ich sitze im Zug, völlig stressfrei bei Tempo 160 oder 180.
160, 180.
Das finde ich ein gutes Idee.
Ich finde das sehr gut. Wir sind ein kleines Land, die Abstände nicht so groß. Da gewinnt man nicht viel, wenn man 130 statt 100 fährt. Es kostet weniger Benzin, die Staus nehmen ab und außerdem ist Rasen schlecht für die Umwelt. Das Tempolimit ist eine von mehreren Maßnahmen aus einem ganzen Notfallpaket, mit dem die Niederländer versuchen, den Ausstoß von Stickstoffoxiden zu reduzieren und die Grenzwerte einzuhalten, die die Europäische Naturschutzrichtlinie vorschreibt, weil Stickstoffoxide das Grundwasser belasten und die Artenvielfalt. Auslöser der sogenannten Stickstoffkrise war ein Urteil vom Rat van State, dem höchsten niederländischen Gericht. Im Mai letzten Jahres hatte es das bis dahin geltende Stickstoffaktionsprogramm der Regierung für nicht ausreichend erklärt, sprich für nicht EU-rechtskonform. Folge: Tausende von Bauprojekten und Infrastrukturmaßnahmen, wie zum Beispiel Deichverstärkungen, mussten auf Eis gelegt werden. Denn beim Verschieben von Erdmassen und dem Einsatz von Baggern und Baumaschinen kommt ebenfalls Stickstoff frei. Insgesamt geht es um 16.000 Projekte. 70.000 Arbeitsplätze stünden damit auf dem Spiel, so Premierminister Mark Rutte Ende letzten Jahres. Es ist eine beschissene Maßnahme. Sie gefällt niemandem, aber wir haben keine andere Wahl. Es geht um eine nationale Krise, so extrem komplex und groß, wie ich es in den 9 Jahren als Ministerpräsident noch nie erlebt habe. Für Rüttes rechtsliberale Unternehmerpartei VVD ist die Maßnahme eine besonders bittere Pille, die sie bei den nächsten Wahlen Stimmen kosten könnte. Denn in der Vergangenheit hatte sich die VVD als Autopartei profiliert und das Tempo auf bestimmten Autobahnabschnitten von 120 auf 130 erhöht. Für Geert Wilders von der rechtspopulistischen Partei für die Freiheit ist das neue Tempolimit Hochverrat am Autofahrer. Weg damit, wetterte er im Parlament. Das Hauptargument der Gegner: Alle Autos zusammen sorgen nur für 6,1% der Stickstoffemissionen. Für den weitaus größten Teil, nämlich 46%, ist die Tierhaltung in der Landwirtschaft verantwortlich. Langfristig soll die Zahl der Bauernhöfe deshalb reduziert werden. Dass die Autofahrer als erstes dran glauben müssen, liegt daran, dass der Effekt eines Tempolimits sofort messbar ist. Mit dem Stickstoffausstoß, der auf den Autobahnen eingespart werden kann, sollen die Emissionen des Bausektors kompensiert werden. Genug, um 2020 doch noch 75.000 neue Wohnungen zu bauen. Wer bei Tempo 130 statt 100 erwischt wird, zahlt 254 Euro. Dennoch, so ergab eine Umfrage, wollen sich 46% der Autofahrer nicht an das Tempolimit halten. Und so manch einer droht damit, das, was er zu Hause nicht mehr bekommt, woanders auszuleben.
Die Niederländer finden es fein, um in Deutschland zu reisen.
Wir Niederländer fahren sehr gerne in Deutschland Auto. Und ihr Deutschen wisst auch genau, warum.
Weet u ook wel waarom?
Nou, precies, lekker daar, lekker doorrijden.
Da haben wir noch schön freie Fahrt. Ja, genau. Wenn wir rasen wollen, gehen wir nach Deutschland.
Kerstin Schweighöfer war das über das neue Tempolimit auf niederländischen Autobahnen. Und das war Europa heute. Mein Name ist Christoph Schäfer. Vielen Dank fürs Zuhören.